Vor 3 Wochen sind wir eingestiegen in die Predigtserie «Wunden werden Wunder». Der Uli hat gestartet mit dieser Predigt «Du erntest, was du sagst». Letzten Sonntag haben wir das Thema gehabt, «Wie entsteht Hass?» Und heute, Simea hat es schon erwähnt, ist das Thema «Rache ist keine Lösung». Stimmt das überhaupt? Ist Rache keine Lösung? Heisst es nicht, Rache ist süß wie Honig? In ganz vielen Sprachen gibt es das Sprichwort, Rache ist süß wie Honig. Und es drückt so etwas aus, dass die Rache eigentlich noch etwas gut schmeckt, eben süß ist. Etwas Gutes könnte sein. Ungerecht wird gelöst und eine gewisse Genugtuung macht sich breit. Rache ist süß wie Honig. Oder heisst es nicht auch, Rache ist die beste Medizin? Also etwas Positives, eine Medizin, etwas Gutes, es hilft uns. Oder Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Oder auch Rache der Triumph der Gerechtigkeit. Alles eigentlich Aussagen, die würden sagen, Rache ist eigentlich gar nicht so schlecht. Etwas Gutes. Genugtuung. Gerechtigkeit wird wieder hergestellt. Und jetzt ist der Titel heute, Rache ist keine Lösung. Dann müssen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, leider ist es ja schon so, dass viele Menschen die Gedanken von Rache irgendwo kennen. Ist ja wahrscheinlich kaum einem da innen ganz fremd. Oder irgendwo kennen wir das Gefühl, Rache auszuüben, Rache zu vergelten. Die extremste Form, die ich kenne, ist wahrscheinlich Blutsrache. Blutsrache. Da wird jemand umgebracht, um die Ehre der Familie zu retten. Das ist in unserer Kultur Gott sei Dank nicht üblich. Aber über, oder? Da geht man davon aus, dass die einzige Möglichkeit, die Ehre der Familie zu retten, ist, indem ich mich räche mit einem Mord. Klar sind da vorangegangen schwierige Verletzungen oder starke Verletzungen, vielleicht auch ein anderer Mord. Aber das ist jetzt wahrscheinlich die krasseste Rache, die es gibt oder die ich einmal kenne. Ich hoffe mindestens, keiner von uns hat das müssen erleben oder kennt das. Und darum schauen wir lieber die Sachen an, die uns eher ein bisschen näher sind. Ich glaube, bei Blutsrache ist keiner von uns wahnsinnig in Gefahr. Aber es gibt ja schon andere Sachen. Denken wir zum Beispiel an Strassenverkehr. Jetzt nimmt dir einer den Vortritt oder er fährt nicht so, wie es du gerne möchtest. Was kommt dir denn in den Sinn? Vielleicht rächst du dich mit irgendwelchen Gesten, vielleicht mit Wort, vielleicht rächst du dich aber auch noch etwas extremer in der nächsten Kreuzung noch etwas reindrücken. Eher solche rachen Gedanken. Vielleicht wachsen die Pflanzen von deinem Nachbarn zu dir rüber. Und du denkst, Kopf, der müsste hier schon lange schneiden. Und auch da kommen irgendwelche Gedanken auf, was könnte man jetzt machen? Geben wir dem Baum mal einen Nagel? Oder was auch immer. Rachegedanken kennen wir doch irgendwo her. Oder jemand ist unfreundlich zu dir, behandelt dich ungerecht. Was machst du denn? Oder vielleicht kennen wir die Aussage, die Kinder haben ganz sicher den anderen Tag gefangen. Den anderen Tag gefangen. Darum habe ich das Recht, mich zu rächen. Ich muss zurückgeben. Ich muss mich rächen. Oft kennen wir das, vor allem bei Kindern, die sich auseinandersetzen, wenn du versuchst, den Streit irgendwie zu schlichten. Sagst du mal, wie ist denn das entstanden? Ah, der andere hat angefangen. Ah, der hat angefangen. Ja, und du hast weitergemacht. Sind wir besser? Ich hoffe es mindestens teilweise. Ja, Rache hat ja auch irgendwie so ein soziales Korrektiv, oder? Das ist eine Erziehungsmassnahme. Man muss die anderen ein bisschen erziehen. Und so reden wir uns eigentlich ein, dass Rache ja irgendwie etwas Gutes ist. Man muss doch in dieser Gesellschaft irgendwie für Recht sorgen. Schauen, dass es gut kommt. Ja, wer, wenn nicht ich? Schaut jetzt dazu, dass es gut kommt. Psychologisch gesehen glauben wir auch, dass es etwas Gutes ist. Es bringt irgendwie Ungerechtes in ein Rechtslicht. Ich sorge dafür, dass Sachen, die nicht gut sind, mit Recht bringe ich das in ein besseres Licht. Rache führt auch irgendwie zu einer Minderung vom eigenen Leid, hat man wenigstens das Gefühl. Wenn ich jetzt dem zurückzahlen kann, gibt es eine gewisse Genugtuung und das Leid wird ein bisschen kleiner. Und der Selbstwert wird wieder ein bisschen grösser. Vielleicht. Stell dir mal eine Situation vor, da fährt einer mit seinem Auto bei Rot über Kreuzung. Kurz darauf macht es Bumm, Unfall. Was denkst du? Was denkst du? Der hat es jetzt schon noch verdient. Eigentlich, oder? Jetzt hat er gerade erfahren. Vermutlich würdest du nicht sagen, dass du so denkst. Aber wahrscheinlich kennen wir alle so ähnliche Gedanken, so rache Gedanken, Lust, sich am anderen zu rächen. Und dem etwas Schlechtes zu wünschen, weil er ja gerade etwas gemacht hat, was nicht gut ist. YouTube ist voll von sogenannten Instant-Karma-Momenten. Du erntest sofort, was machst du? Sofort konsequent. So Instant-Karma-Momente sind eben Momente, die sofort Konsequenzen haben für dein Handeln. Meistens im Negativen, es gibt es auch im Positiven, aber eher im Negativen. Die Karma-Lehre kommt ja mehr aus einem spirituellen Gedankengut raus, wo langfristig irgendwo Konsequenzen hat, was du tust in deinem Leben. Aber der John Lennon hat 1970 ein Lied geschrieben, Instant Karma. Und von dort kommt vielleicht der Begriff her, dass sofort Konsequenzen auftragen von dem, was du irgendwo machst. Also Rache, etwas, was wir irgendwo kennen. Es gibt sogar Studien, wo über Hirnscans, die sagen, schon nur der Gedanke an Rache löst irgendwie Glücksgefühl aus. In deinem Hirn. Das heisst also, wenn du Rache-Gedanken hast, löst das in deinem Hirn irgendwo Glücksgefühl aus. Und darum ist es wahrscheinlich noch viel schwieriger, dieser Rache zu widerstehen. Und wenn wir ein bisschen die Filmwelt oder Geschichten anschauen, dann merken wir schnell, dass die Helden oder die, die wir sympathisch finden im Film, oft die sind, die Rache üben. Das sind dann irgendwie die Helden. Wir feiern da Rache in diesen Geschichten. Letzten Sonntag haben wir von Hass gehabt, wie Hass entsteht. Und ich glaube, Hass ist ein extrem fruchtbarer Boden für Rache. Ich glaube sogar zu behaupten, dass Rache eine natürliche Reaktion ist auf Hass. Die natürliche Reaktion, wenn du etwas hast, ist Rache. Du willst das vergelten, willst Rache ausüben. Und wenn wir Rache überwinden wollen, wenn wir sagen, Rache ist keine Lösung, wenn wir anders handeln wollen, dann müssen wir uns zu dem entscheiden. Es geschieht nicht einfach so. Und es braucht Hilfe von Gott, glaube ich, wenn wir das wirklich machen wollen. Übernatürliche Hilfe. Und jetzt lasst uns in die Geschichte einsteigen vom Josef. Das heisst da im Kapitel 37, Vers 12. Einmal waren Josefs Brüder unterwegs und weideten die Ziegen und Schafe ihres Vaters in der Nähe von Sichem. Da sagte Jakob zu Josef: Du weißt, dass deine Brüder mit den Herden bei Sichem sind. Ich möchte dich zu ihnen schicken. Ich bin bereit, antwortete Josef. Letzte Woche hat Ueli gesagt, dass Bevorzugung so ein Moment ist, wo Hass entstehen kann. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum ist jetzt der Josef nicht bei den Brüdern auch am Arbeiten? Sind alle dort am Arbeiten, alle sind am Schafhüten und er ist irgendwo daheim, der Lieblingssohn vom Vater, oder? Und er schreit wahrscheinlich das noch eins, ein bisschen Hassschüge. Und jetzt schickt der Jakob den Josef zu den Brüdern. Ich habe mir überlegt, warum macht er das? Hat er nicht gecheckt? Oder er muss ja gecheckt haben, dass die Brüder ihn hassen. Das ist auftaucht irgendwo bei den Träumen spätestens. Hat man gewusst, der Josef wird gehasst von den Brüdern. Und jetzt schickt er Jakob zu den Brüdern. Ist das wirklich sinnvoll? Also im Nachhinein hat das Tod sicher bereut. Aber warum er das gemacht hat, wissen wir irgendwie nicht so genau. Auf jeden Fall kommt dann der Josef zu den Brüdern und dann heisst es weiter, die Brüder sahen ihn schon von Weitem. Während er näher kam, fassten sie den Entschluss, ihn zu töten. Da kommt ja der Träumer, sagten sie. Los, wir bringen ihn um und werfen ihn in eine Zisterne. Unserem Vater erzählen wir einfach, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Wir spüren den Hass von diesen Brüdern. Jetzt haben wir die Chance, all das heute im Heizahlen. Jetzt können wir die Träume endgültig begraben. Wir bringen den Josef einfach um. Und sie entscheidet sich schon vor Josef da ist dazu. Also Josef ist noch nicht bei ihnen. Sie hat immer noch Zeit, anders zu reagieren. Aber sie entscheidet sich im Vorfeld dazu, jetzt rächen wir uns. Jetzt bringen wir den Josef um, weil er da ist. Und ich glaube, dort ist ein Wendepunkt. Das ist ein Wendepunkt. Nachher hat irgendwie alles in Lauf genommen, oder? Dann wäre es schwieriger geworden, nochmal umzukehren. Das ist keine Entschuldigung für die Entscheidung, die sie nachher noch getroffen haben. Klar nicht. Aber im Vorfeld, der Rache Raum zu geben und einen Entscheid zu treffen, jetzt bringen wir den Josef um. Ich glaube, das ist ein entscheidender Moment, wo wir etwas davon lernen können. Was machen wir, wenn so Rache-Gedanken kommen? Ich glaube, wenn sie auf uns zukommen, haben wir eben noch die Möglichkeit, uns anders zu entscheiden. Wir haben die Möglichkeit noch. Aber es ist eben nicht einfach, gell? Wir haben vorher gehört, du hast plötzlich Glücksgefühl, wenn du an die Rache denkst. Und jetzt solltest du dich gegen das Glück entscheiden. Das ist schwierig. Aber ich glaube, es ist der Moment, wo wir noch umkehren können, wo wir sagen jetzt ist fertig. Wir kennen das, wenn wir einen die Zisterne werfen, oder? Am liebsten. Der Nachbar oder der Autofahrer oder der Arbeitskollege. Ja, wahrscheinlich nicht in die Zisterne im Wort wirklich, oder? Aber in einer anderen Art, vielleicht ist es ein Dealer. Ignorieren. Cancel Culture, sagt man immer schön heute. Oder Ausgrenzen oder Ablehnung. Wir lehnen Menschen ab in unserem Umfeld, die ein Unrecht da haben. Es ist irgendetwas vorgefallen und dann ignorierst du einfach. Sagst mir nicht mehr Sally, gibst mir die Informationen nicht mehr, begrüßt ihn eben nicht mehr und so weiter. Lass ihn im Stich, redest ihn durch schlecht und schon ist es so weit, dass wir uns rächen. Was machst du mit deinen Rachegedanken? Gibst du ihnen Raum, so wie die Brüder von Josef, und sagst, jetzt gehen wir es? Oder widerstehst du? Und ich glaube, die beste Möglichkeit ist, solche Gedanken im Keim zu ersticken. Sofort, wenn du merkst, dass das kommt, sie zum Kreuz bringen. Am Kreuz ablegen. Sagen, Herr, hilf mir, hilf mir. Ich kann nicht allein. Ich bin versucht, mich zu rächen. Hilf mir, das abzugeben dir. Und somit anders zu reagieren. Ich glaube, der Heilige Geist hilft uns gern, wenn wir mit diesen Gedanken zu ihm kommen und sie bei ihm deponieren. Ich komme später noch darauf zurück, wie das passieren kann. Noch ein kleiner Einschub. Es gibt ganz viele Parallelen vom Leben von Josef und auch von Jesus. Da zum Beispiel kommt der Josef auf seine Brüder zu, wie Jesus später. Und dann heisst es, er kommt zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Josef ist abgelehnt worden von seinen Brüdern, Jesus auch. Und jetzt kommt er also, und dann lesen wir weiter. Als Josef bei seinen Brüdern ankam, zogen sie ihm sein prächtiges Gewand aus und warfen ihn in die trockene Zisterne. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal sahen sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren mit den kostbaren Harzen, Tragakant, Mastix und Ladanum beladen. Sie waren unterwegs nach Ägypten. Judah fragte seine Brüder, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder umbringen und die Tat vertuschen? Kommt, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Dann sind wir ihn los, ohne ihn zu töten. Schließlich ist er unser Bruder und zu Fleisch und Blut. Wir lesen da, sie werfen den Josef in die Zisterne ab und dann essen sie. Dann essen sie. Josef schreit sich wahrscheinlich vor Angst um sein Leben, die Kehle zum Hals aus und die Brüder machen sich gemütlich und essen. Krass. Wie könnte ich fast meinen, es ist eine Erleichterung getroffen. Also eben so genug und jetzt haben wir uns können rächen, jetzt ist es vorbei, jetzt können wir es feiern. Unglaublich. Und dann kommt der Judah auf die glorreiche Idee, statt den Josef zu töten, könnte man ihn ja verkaufen. Jetzt wird also ihre Brüder zu einer Handelsware. Jetzt kann man den verkaufen, noch ein bisschen feilschen mit ihren Kollegen, was können wir für den verlangen. Und so verkaufen sie den Josef für 20 Silberstücke. Als Sklave, als Ware. Und auch da gibt es wieder eine Parallele. Viele Jahre später hat ein Judas Jesus verraten für 30 Silberstücke. Haben sie ihn verkauft. Der Ruben, der älteste von denen, war während dieser Zeit nicht dabei gewesen. Wo sie ausgehandelt haben, dass sie Josef verkaufen wollen, war der Ruben nicht dabei gewesen. Leider lesen wir nichts, was er denn gemacht hat wirklich. Auf jeden Fall hat er sich auch eingliedern. Und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, dass wir heimgehen. Dass wir heim, müssen den Fund sozusagen dem Vater zeigen. Sie haben nämlich ein Kleid, das Kleid von Josef genommen, das wunderprächtige Kleid, haben es in Blut gedüngt von der Geiss und haben dann gedacht, das bringen wir dem Vater heim und zeigen ihm das. Dann sind sie also heimgelaufen. Das war eine mehrtägige Wanderung, nicht einfach so kurz um die Ecke. Und wo hast du jetzt Diskussionen gegeben? Wie sagen wir es dem Vater? Was sollen wir recht? Wie? Und, und. Vielleicht hatten sie auch noch Meinungsverschiedenheiten gehabt, ob wir ihm nicht die Worte sagen. Auf jeden Fall haben sie sich entschlossen, heimzukommen, am Jakob das Kleidungsstück herzugeben. Und dann heisst es, dies haben wir gefunden. Erkenne dich, ob es das Ärmelkleid deines Sohnes ist oder nicht. Als hätten sie das nicht gewusst. Jetzt haben sie doch dem Vater das Kleid hergehabt, von seinem Lieblingssohn und haben ihn getauscht mit dem im Blut gedüngten Kleid. Trotzdem konnte man nicht so einfach herausfinden, ist das Blut von einem Tier oder von einem Mensch. Und so hat der Jakob die Täuschung, den Beweis, den scheinbaren Beweis von dem Kleid einfach annehmen, das glaubt. Und er hat trauert um seinen Lieblingssohn. Und seine Brüder, ganz scheinheilig nebendran, haben den Vater versucht zu trösten. Eine krasse Situation. Und da gibt es noch einen tiefliegenden Aspekt. Der Jakob ist durch ein Kleidungsstück hier getäuscht worden, das in dem Geissenblut drängt war. Ein paar Jahre vorher, einige Jahre vorher, hat er ebenfalls einen Geiss gebraucht, um seinen Vater, den Esau, zu täuschen. Er hat auf Rat von der Mutter von der Rebekka hin, hat der Felix, das Geissenfelix genommen, seinen Arm hergelegt und so bis seinem Vater den Segen zu erlangen, den Erstgeburtssegen, wo eigentlich sein Bruder zu gut gehabt, Esau. Er ist zum Isaac her und Isaac hat das angelangt und ist getauscht worden. Der Jakob hat seinen Vater getauscht mit einem Geiss und jetzt wird er selber getauscht von einem Geiss. Und es gibt noch ganz viele so Sachen, die so ähnlich sind. Der Judas zum Beispiel, der, der eben die Idee hatte, wir können jetzt den Josef verkaufen und dass sein Gewand in Blut trinken und das dem Vater zeigen und so den Vater zu täuschen. Er hatte drei Söhne gehabt, der Judas. Der erste war der Er. Und der Er hat er der Tamar als Frau gegeben. Jetzt ist der Er aber nicht das gemacht, was Gott gefallen hat. Das heisst, er hat in den Augen Gottes Böses gemacht und ist darum relativ früh gestorben. Er hat noch kein Kind gehabt. Und dazumal ist es Tradition, oder eigentlich so ist es gegangen, dass man dann verpflichtet war, als Schwiegervater, in dem Fall der Judah, der zweite Sohn dieser Schwiegertochter, dieser verwitterten Schwiegertochter zu geben. Und so hat also der Judah, der zweite Sohn, der Onan, der Schwiegertochter, der Tamar, gegeben. Der Onan hat aber gewusst, wenn er jetzt ein Kind bekommt mit dieser Tamar, dann gehört es nicht wirklich mir, sondern dann gehört es eben noch am Bruder, am Er eigentlich, in der Vorfahrlinie von dort. Und darum hat er geschaut, dass es mit dieser Tamar kein Kind gibt. Und auch das hat Gott irgendwie nicht gefallen. Und so ist auch er gestorben. Und dann hat der Jude noch einen dritten Sohn gehabt. Und hat gesagt, also Tamar, ich gebe dir den dritten Sohn auch. Aber der ist noch ein bisschen jung, da warten wir jetzt noch. Ja? Gibt er auch nicht jetzt. Und das Warten ist leider ewig gegangen. Und irgendwann hat die Tamar gemerkt, der Sohn komme ich nie über. Nie. Und dann hat sie ihren Schwiegervater betrogen. Wie hat sie das gemacht? Sie hat sich verkleidet. Sie hat wieder ein Kleidungsstück genommen. Sie hat sich nämlich als Prostituierte verkleidet. Sie hat so die sexuellen Gerüst von ihrem Schwiegervater wahrscheinlich kennt, hat geahnt, dass er da am Strassenrand irgendwie vorbeikommt. Und so war es tatsächlich. Der Juda kommt vorbei an dieser Strasse. Tamar hockt verkleidet als Prostituierte dort. Der Juda merkt das nicht. Er hat mit dieser Frau Sex und es gibt Kind. Und irgendwann kommt es ans Licht. Der Juda ist von seiner Schwiegertochter durch ein Kleid getauscht worden. Die Schwiegertochter hat sich gerecht an ihrem Schwiegervater mit einem Kleid. So wie der Juda sich gerecht hat an seinem Bruder. Und dem Vater, der Vater getauscht hat mit einem Kleid. Wir können also meinen, dass in dieser Familie von Jakob, von Josef und seinen Brüdern, dass es ein bisschen eine Tagesordnung war. Die haben sich immer wieder getauscht. Oder immer wieder gerecht. Es gibt noch viel mehr Beispiele. Der Ruben hat sich gerecht an seinem Vater, weil er mit der Nebenfrau von Jakob geschlafen. Der Jakob wiederum hat sich gerecht, indem er ihm das Erstgeburtsrecht weggenommen hat. Der Simeon und der Levi haben sich gerecht an Schechem, weil die ihre Schwester vergewaltigt hat und so weiter. Also es war wie eine Tagesordnung. Fast eine Familienwurst. Man rächt sich, man rächt sich. Und jetzt kommt der Josef. Der Josef so total anders. Er durchbricht irgendwie die Tradition. Er durchbricht das. Und rächt sich eben nicht. Ein krasser Gegensatz. Und der Josef ist mit 17 ungefähr verkauft worden. Der ist auf Ägypten gekommen. Der hat zuerst beim Potiphar dient, dann kam er ins Gefängnis und dann war er beim Pharao. Mit etwa 30 hat er die Träume vom Pharao gedeutet. Und so ist er an Macht und an Reichtum gekommen. Er war sozusagen die rechte Hand von dem Pharao, der höchste im Land von Ägypten. Und jetzt hat er eigentlich die Möglichkeit gehabt, sich zu rächen. Ja, er war reich, er hat Macht gehabt, konnte etwas aussprechen. Alles wäre möglich gewesen, Rache zu üben. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat so viele Menschen gegeben, die ihm Leid da haben, die ihm zu Gleitwächt haben, die ihn gehasst haben. Er hat sich nicht gerecht. Zum Beispiel nicht am Mundschenk. Oder mindestens lesen wir nicht von dem, oder? Er war mit dem Mundschenk zusammen im Gefängnis, hat dem Mundschenk einen Traum gedeutet und hat gesagt: Du, Mundschenk, wenn du zum Pharao gehst, dann leg bitte ein gutes Wort für mich ein. Der Mundschenk kommt zu dem Gefängnistor raus, hat es vergessen. Und der Josef musste 2 Jahre länger im Gefängnis bleiben, nur weil der Mundschenk das vergessen hat. Jetzt hätte er sich rächen, den Mundschenk. Jetzt bin ich draußen, Kollege, jetzt gibt es eins. Zeig es dir, wie es geht. Oder krass die Geschichte mit der Frau von Potiphar. Der Josef hat ja beim Potiphar gedient, hat dort auch alle Macht gehabt, die rechte Hand von Potiphar. Und seine Frau, Potiphar, seine Frau, hat den Josef verführen. Das ist nicht gelungen, weil der Josef ist treu war. Er hat gesagt, der Potiphar hat mir so viel Vertrauen entgegengebracht. Das Vertrauen will ich nicht brechen und ich will auch Gott gehorsam sein. Und hat nicht mit dieser Frau von Potiphar irgendetwas angefangen. Die Frau hat ihn verleumdet und so ist er eben ins Gefängnis gekommen. Jetzt kommt er raus und auch da hat er sich rächen. Wir lesen zwar nicht, dass das gegangen ist, aber gerade davon aus, wenn er sich gerecht hat, wäre er rausgekommen. Er hat es nicht gemacht. Er hätte ja in einem Harem weitergeben können. Er hat gesagt, jetzt wirst du bestraft. Aber auch das hat er nicht gemacht. Und die allergrößte Verletzung, logischerweise, von seinen Brüdern. Die haben ihn gehasst. In der eigenen Familie wirst du gehasst. Wirst du ausgestoßen. Sogar verkauft. Wie logisch oder wie natürlich wäre es gewesen, wenn der Josef sich gerecht hätte. Aber er macht es nicht. Er rächt sich nicht. Warum macht er es nicht? Die Bibel gibt das jetzt nicht ganz klare Argumente, warum es nicht gemacht hat, was passiert ist. Aber wir können es ein bisschen herausfinden. Zum Beispiel ein Grund wäre die Bedeutung der Namen von seinen Söhnen. Er hatte 2 Söhne, Manasse und Ephraim. Und der Name Manasse heisst, der mich vergessen lässt. Also der Josef hat seine Geschichte aufgearbeitet. Er hat nicht Wut und Bitterkeit sich aufkommen lassen und das gedeihen und blühen, sondern er hat sich entschieden, das aufzuarbeiten, abzugeben. Ganz sicher mit der Hilfe von Gott zusammen. Hat er vergeben. Und dass er es vergessen lässt, ist nicht das gleiche wie verdrängen. Wenn du etwas verdrängst, kommt es wieder rauf, wenn du irgendwo konfrontiert ist damit. Der Josef hat seine Lebensgeschichte aufarbeitet. hat daran geschafft und gesagt, ich will das bewusst nicht. Er hat sich bewusst gegen Rache entschieden. Und er hat gesagt, ich möchte das anders haben. Ein riesen Vorbild, wie er das gelebt hat. Vielleicht kennst du Situationen. Vielleicht bist du selber gerade drin in einer Situation, wo du verletzt worden bist, wo du enttäuscht worden bist, wo du vielleicht wütig bist auf irgendein Gegenüber. Was machst du mit dem? Wartest, bis das Gegenüber kommt, sich bei dir entschuldigt und Vergebung bittet? Josef hat die immer gewartet. Die Brüder werden nie kommen, oder? Bei diesen Brüdern ist das Leben irgendwie weitergegangen, wahrscheinlich. Klar, wenn sie mit dem Vater eine Begegnung hatten und sehen, dass der immer noch um seinen Lieblingssohn trauert, ist es wieder aufgepoppt. Aber in der aller Regel haben die ihr Leben können leben. Sie haben es wahrscheinlich vergessen. Der Josef hat mit dem klarkommen. Und ich glaube, er hat die Vergebung auch gelebt aus Schutz für ihn, dass er wieder klarkommen kann mit dem, er es kann leben. Der Reichtum und die Macht allein haben ihm nicht geholfen. Er hat das müssen aufschaffen. Seine Geschichte müssen aufschaffen. Und so ist es gut, wenn du selber irgendwo verletzt bist. Irgendwo merkst du, da sind Sachen, die mir gusseln. Wo Rache aufkommen will, dann schaff das auf. Zusammen mit Gottes Hilfe. Und vielleicht auch zusammen mit einem Freund oder gar einem Seelsorger. Das ist der einzige Weg, wie wir Rache wegweisen können, überwinden und hinter uns lassen, wenn wir unsere Geschichte aufarbeiten, Vergebung in Anspruch nehmen, Vergebung aussprechen und so einen anderen Weg gehen können. Weil Rache ist definitiv kein biblischer Weg. Nicht nur beim Josef sehen wir das, sondern auch an anderen Orten. Jesus zum Beispiel greift das auf in der Bergpredigt, wenn er sagt, wir sollen auf Gegenwehr verzichten, denen, die uns Böses tun haben. Da haben wir übrigens letztes Jahr eine Serie gehabt, Bergpredigt, da hat es eine Predigt gegeben mit dem Titel Auge um Auge, Jesu radikale Alternative. Könnt ihr mal nachlesen oder nochmal nachlesen, was Jesus dort gesagt hat. Und der Paulus schreibt explizit der Gemeinde in Rom. Das habe ich jetzt irgendwo. Da mache ich drum. Jetzt kommt es gut. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Die Spirale von der Rache, immer wieder Rache will zu üben, kannst du nur durchbrechen, wenn du das Böse mit Gutem überwindest. Aber das ist eben nicht so einfach. Wie machen wir das? Wie können wir das Böse mit Gutem überwinden? Ich glaube, erstens nur mit Gottes Hilfe. Und mir hilft es, wenn ich sofort, wenn ich das merke, gut ausspreche. Wenn der Autofahrer, der mir jetzt gerade den Vater genommen hat, statt irgendwelche Zeichen machen und ihn aussprechen, ihn gerade segnen. Das hilft. Das ist schon vorbei. Es ist nur der eine Moment, wo der Rachgedanke kommt, wenn du dann dich kannst entscheiden, jetzt will ich segnen, jetzt will ich Gutes aussprechen, dann ist es eigentlich überwunden. Dann hilft es. Bevor die Glücksgefühle kommen, oder, kann man bereits einhaken. Und darf man Jesus immer bitten, hilf mir, gerade einhaken. Gutes aussprechen. Oder eben Situationen zu Jesus bringen. Ihm darf man klagen. Wenn man Psalmen lesen, merkt man das, wie sie oft den Psalmschreiber klagt. Sagt der Feind das, Böses und Wüst und. Und dann richtet sie ihren Blick auf zu dem Gott und ehrt ihn. Das hilft. So können wir lernen, das Böse mit Gutem überwinden. Jesus das Herz geben, ihm erzählen von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen, von dem, wie es uns geht. Das ist eine gute Basis. Das ist eine gute Basis. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, ich glaube, dann passiert genau das, was unser Predigtitel sagt. Dann werden eben Wunder zu Wunder. Wenn es uns gelingt, das Böse mit Gutem zu überwinden, selbstverständlich mit der Hilfe von Gott, dann werden Wunder zu Wunder. Und das wünsche ich uns. Und darum lohnt es sich so. Und darum bitte ich euch, bleibt dran. Setzt alles ein, um dieser Rache zu widerstehen, diesen Rachegedanken zu widerstehen und überwindet das Böse mit Gutem. Wenn das die kommenden Wochen das anpacken und dort, wo du merkst, wie Situationen, die dich plagen, pack es an. Bring sie ans Kreuz und erlebe, wie Wunder Wunder werden. Amen.